Willkommen zum IT-Podcast and Sneakers zur digitalen Transformation. Möchtest du einen Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung in Unternehmen werfen? Bist du neugierig, wie sich digitale Transformation im Alltag anfühlt? Dann ist unser IT-Podcast der Schweizer Firma Swiss Capricorn genau das Richtige für dich. Dein Gastgeber ist Jakob Barandun, Geschäftsführer von Swiss Capricorn. Aber Vorsicht! Das Ganze ist ohne Make-up und Krawatte. Wir geben dir ungefilterte Einblicke und Tipps aus dem Alltag mit und in IT-Projekten. Also, schnapp dir deine Sneakers und sei gespannt auf die neue Episode des IT-Podcasts in Sneakers zur digitalen Transformation.
Es freut mich heute ganz besonders, unseren heutigen Gast zu begrüßen. Er war unter anderem von 2016 bis Ende 2023 Präsident der Liberalen Partei des Kantons Zürich und von 2015 bis 2019 Mitglied des Zürcher Kantonsparlaments. Hans-Jakob Bösch war bei Swiss Life, eine führende Schweizer Versicherungsgesellschaft, verantwortlich für das Public Affairs im Bereich Asset Management. Viele Jahre war er Projektleiter in der Wirtschaftsforschung und Politikberatung und arbeitete als Journalist. Hans-Jakob Bösch promovierte in Politikwissenschaft und Ökonomie. Mit seiner Firma HJB unterstützt er Unternehmen und Führungspersönlichkeiten im Bereich Krisenmanagement, Public Affairs und strategischer Kommunikation. Herzlich willkommen, Dr. Hans-Jakob Bösch.
Hallo, hoi, Jakob.
Hans-Jakob, also erstmal bevor wir in die aktuellen Projekte einsteigen, was du jetzt machst, auch dein spannender Werdegang, möchte ich doch auch mal ein bisschen was Persönliches über dich erfahren. Das ist auch eine Frage, die wir immer unseren Gästen sehr gerne stellen, was du machen wolltest beruflich, als du ein Kind warst. Erinnerst du dich noch daran?
Ja, da hatte ich sicher verschiedene Ideen. Mhm. Aber etwas, was ich mich daran erinnere, was sicher mal hoch im Kurs war, war Seeräufer.
Oh, Seeräufer. Ja, okay, interessant.
Natürlich ein Ritter auf der Burg, das wäre auch ganz toll gewesen. Ja. Aber du siehst, es ist eine romantische Vorstellung vom Schaffen und eine romantische Vorstellung auch von was ein Ritter und was ein Seeräufer ist als Kind. Aber das ist ja schön, wenn man da so darf, so träumen. Und ich bin jetzt rückblickend aber froh, dass ich weder das eine noch das andere war.
Du bist ja jetzt auch erfolgreich selbstständig unterwegs, auch als Unternehmer. Und bevor du dich selbstständig gemacht hast, hast du ja auch so eine politische Vergangenheit. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, was hat dich denn motiviert, in die Politik zu gehen?
Also Politik hat mich eigentlich immer sehr stark interessiert. Ich habe darum auch Politikwissenschaft studiert und auch promoviert. Das heisst, ich habe mich wissenschaftlich mit der Politik auseinandergesetzt. Ich habe als Journalist gearbeitet und so über Politik geschrieben. Und ich habe als Projektleiter ein Projekt gemacht im Bereich Politik und Wirtschaft und auch Beratung. Also auch dort habe ich mit Politik zu tun gehabt. Aber in all diesen Tätigkeiten oder in all diesen Funktionen habe ich nie selber Politik gemacht. Als ich meine Diss fertig hatte, hatte ich plötzlich viel Zeit gehabt und habe gefunden, jetzt möchte ich eigentlich mal Politik machen, jetzt möchte ich mitgestalten, eben nicht nur darüber schreiben oder darüber forschen, sondern wirklich selber auch mitgestalten. Und das Schöne an der Schweiz, wir haben sehr viele Möglichkeiten als Bürger, als Bürgerin, um sich zu engagieren und das habe ich dann gemacht und bin dann bei mir in Kreispartei in der Stadt Zürich, in meinem Kreis, in meinem Wohnkreis, in Kreispartei von der FDP eintreten und mich dort anfangen zu engagieren. Und so hat das seinen Lauf genommen. Es ist lässig, eben können auch wirklich sich selber in Politik einbringen, mitgestalten, mit etwas zu machen, anzupacken in dieser Schweiz.
Gab es da irgendwelche Überraschungen, die du erlebt hast, ich sag mal, vom Theorie in der Politik, also was du halt wissenschaftlich auch erarbeitet hast, im Vergleich jetzt zur Praxis, zur praktischen Politik, zum praktischen Gestalten in der Gesellschaft?
Ja, es ist natürlich viel hemdsärmeliger. Ja. Und wenn man von außen drüber schaut, hat man so das Gefühl, Politik, die Politik machen, das ist alles extrem hochprofessionell. Und wenn man nachher anfängt, dann merkt man, die kochen auch noch mit Wasser. Und Ja, es sind ja Vereine, wo man in Milizarbeit schafft. Also es ist eben nicht Profi, was, auch, was ich als grossen Vorteil anschaue. Und entsprechend ja, passieren natürlich auch Fehler oder Sachen, wo eben quasi ein Profi würde anders machen. Aber das ist auch richtig so, dass es nicht so ist. Aber ja, das ist, glaube ich, ein grosser, das ist, glaube ich, etwas, gerade wenn man aus der Wissenschaft kommt, etwas, wo man unterschätzt, dass eben nicht alles perfekt durchorchestriert ist. Und es ist halt eben viel näher an der Bevölkerung dran, viel hemdsärmeliger. Mhm. Ja, aber ich glaube, darum funktioniert das System auch in der Schweiz sehr gut und hat eine hohe Akzeptanz.
Was hast du denn so selber mitgenommen aus den, also von Fähigkeiten her jetzt in deiner politischen Arbeit? Was würdest du sagen, hast du da dir anlernen können oder was für Fähigkeiten hast du dir aneignen können?
Ja, sicher. Also es ist ein sehr breites Spektrum. Also zum einen natürlich, dadurch, dass ich im Parlament war, habe ich natürlich den ganzen parlamentarischen Betrieb, eben wie zum Beispiel ein Gesetz entsteht, wie da Einflussmöglichkeiten sind und so weiter, wie wir Allianzen schmieden und so weiter. Das habe ich mal gelernt und dann in meiner Funktion als Parteichef ist natürlich die ganze Führungsaufgabe von einer Milizorganisation sicher sehr zentral, aber auch Aspekte natürlich eben auch wie Kommunikation, Marketing, sozusagen, also ja, Public Relations, Umgang mit Medien sind natürlich dort zentral, ist extrem wichtig und natürlich auch das ganze Krisenmanagement. Also wir haben natürlich immer wieder Situationen gehabt, wo es irgendwo brennt, die Partei intern oder auch eben im politischen Betrieb, im politischen Geschäft, wo man dann hat müssen springen und machen und tun. Und das war eine sehr gute Schule gewesen. Ja. Da sehr viel mitgenommen, hat auch grossen Spass gemacht und einen enormen Erfahrungsschatz können damit aufbauen.
Na, spannend. Die Führung jetzt in diesen Milizgruppen, konntest du das auch in die Wirtschaft mitnehmen, dann übertragen? Oder wie konntest du das übertragen?
Ja, auf jeden Fall. Also der grosse Unterschied zwischen einem Parteichef in der Schweiz zu einem CEO von einem Schweizer Unternehmen ist, dass der Parteichef nicht viel zu sagen hat. Oder der wird gewählt von den Mitgliedern oder von den Delegierten und ist denen, also zu Recht auch natürlich gegenüber verantwortlich und verpflichtet. Entsprechend kann man nicht einfach diktieren, wo es lang geht, sondern man muss die Leute überzeugen. Und als CEO hat man natürlich dort mehr Gestaltungsspielraum. Also im Sinn von, man kann eher von oben runter hierarchisch führen, aber letztendlich glaube ich auch ein guter CEO muss letztendlich Rücksicht nehmen auf wie seine Belegschaft darauf reagiert, er muss die ja letztendlich auch überzeugen. Von dort her sind das, glaube ich, ist das eine gute Erfahrung gewesen, die ich gemacht habe als Parteipräsident, wo ich eben auch mitnehme, in Privatwirtschaft, respektive eben, wenn ich Persönlichkeiten unterstütze, kann ich mich in die hineinversetzen und kann sie aber auch eben auch im Bereich von dem auch konkret ja, gut beraten und unterstützen.
Mhm. Und jetzt der Weg zum eigenen Unternehmen in die Selbstständigkeit, war das schon immer etwas, was du machen wolltest oder war das so ein natürlicher Prozess? Könntest du das mal ein bisschen beschreiben?
Nein, das war überhaupt nicht ein natürlicher Prozess. Also es war ein Prozess, aber es war nicht irgendwie so etwas, was ich mir schon lange mal vorgenommen habe, zu machen. Im Gegenteil, ich habe ja, du hast es eingangs gesagt, ich habe für Swiss Life im Asset Management habe ich das Public Affairs aufgebaut und dann bin ich dort über 4 Jahre dafür verantwortlich gewesen. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich eine neue Herausforderung und bin dann ein bisschen am Umschauen gewesen. Und wieder zurück in die Beratung zu gehen, ist so ein bisschen relativ neuliegend gewesen oder etwas, was mich interessiert hat. Ich habe gefunden, eben all die Erfahrungen, die ich in der Politik und auch beruflich gemacht habe, all die Expertise, die ich mitbringe, also der ganze Rucksack, der sich da quasi gefüllt hat mit Erfahrungen und Expertise, habe ich gefunden, würde ich eigentlich gerne zur Geltung bringen und letztendlich eben auch den Kunden zur Verfügung stellen oder sie mit dem unterstützen. Und so ist eben die Idee entstanden, in die Beratung wieder zu gehen, wieder zu wechseln. Und habe mich dann zuerst aber für eine Festanstellung umgeschaut. Also habe geschaut, eben, wo kann ich mich so mit Krisenmanagement, Public Affairs und strategischer Kommunikation, wo kann ich wieder eine Anstellung finden oder wieder eine finden, einfach einen Wechsel haben in die Beratung rein. Und bin da also ein bisschen umgeschaut und habe dann aber festgestellt, ja, irgendwie habe ich mich schwer getan, mich da einzuordnen in ein gemachtes Nest, weil ich habe eine klare Vorstellung, wie Public Affairs muss funktionieren aufgrund von meiner grossen Erfahrung, und ich habe eine klare Vorstellung, wie man muss kommunizieren und wie man eine Krise muss managen, und habe mich dann eben recht schwer tun, mir die vorzustellen, dass ich dann auch irgendwo einen Chef habe, der mir dann sagt, wie das müsste gehen, wo mir da angeblich gute Tipps gibt und so, und ich bin eigentlich überzeugt, dass ich das selber gut kann, und aus dem heraus ist eigentlich dann so ein bisschen wie die Idee entstand, ja gut, dann muss ich etwas selber machen, dann muss ich selber etwas aufbauen. Und am Anfang war das ein recht grosser Gedanke gewesen, eben nicht direkt in dem Sinn neu liegend oder nicht das, was ich ursprünglich gesucht habe. Aber eben hat sich dann aus dem aus ein bisschen so ergeben und habe dann viele Gespräche geführt mit Leuten, die selber die Schritte gemacht haben. Und irgendwann habe ich gefunden, komm, jetzt nehme ich meinen Mut zusammen und bin eigentlich in einer guten Situation, um das zu wagen. Und das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Und dann musst du halt weiterschauen, aber hast immerhin gute Erfahrung gemacht. Und so habe ich dann gefunden, komm, jetzt wage ich es, jetzt mache ich es. Und habe dann Anfangs 2021, mitten in der Corona-Krise, mein Unternehmen gegründet, bin auf dem Markt. Und Rückblick muss ich sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die ich gefällt habe. Ich bin extrem zufrieden. Es ist natürlich sehr streng, ganz klar. Aber es ist lässig, die volle Verantwortung können zu haben für mein Unternehmen von A bis Z. Auch die Zusammenarbeit mit den Kunden finde ich extrem lässig. Ich habe wirklich so den Kunden unterstützen in schwierigen Situationen, wenn ich das für richtig halte, wenn ich das aufgrund von meiner Erfahrung auch für zweckmäßig halte. Und das bis jetzt kommt das sehr gut an. Wie gesagt, ich bin extrem zufrieden. Das ist ganz lässig.
Mich würde noch mal interessieren, wenn du, du hast ja bis jetzt erfolgreich in diese Selbstständigkeit gestartet. Was für Persönlichkeitsmerkmale, denkst du, müsste jemand haben, der erfolgreich oder rein vom Arbeitsstil her oder was es braucht, um erfolgreich auch Unternehmer zu sein oder selbstständig? Gibt es da gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die jemand mitbringen sollte? Oder würdest du dann gewissen Personen sagen, lass es mal lieber bleiben?
Also ich glaube, etwas, was sehr wichtig ist, ist, dass man ein bisschen muss auf Sicherheit verzichten muss. Also das angefangen ist beim geregelten Einkommen. Und ich weiss, im Kollegenumfeld hat es Leute, die auch den Schritt sich am Überlegen sind oder teilweise auch gemacht haben, die dann aber eben mit dem zum Beispiel Mühe haben, dass sie nicht jeden Monat den gleichen Betrag, Punkt 25.
Am 28.
oder 28. vom Monat. Ich tue das nicht wert. Ja. Das ist einfach eine Feststellung. Und wenn das noch für einen wichtig ist, oder eben so die Sicherheit, dann ist es sicher nicht das Richtige, zum Schritt zu machen in die Selbstständigkeit. Weil das ist etwas vom Ersten und wahrscheinlich auch vom Zentralsten, wo man wird merken, dass man halt eben nicht mehr ein geregeltes Einkommen hat. Und also gerade am Anfang muss man vielleicht ein bisschen strampeln, so, bis man zu diesen Aufträgen kommt, bis es wirklich läuft. Und natürlich ist auch, man hat auch keine Sicherheit, dass es wirklich dann zum Fliegen kommt. Also auch, ich bin jetzt in meinem vierten Geschäftsjahr, es läuft zwar gut, aber ich bin mir bewusst, dass das nicht Gott gegeben ist, sondern das kann auch, ich hoffe es natürlich nicht, aber theoretisch könnte es auch wieder mal schlechter laufen. Oder ich bin jetzt auf die andere Richtung unterwegs, dass es immer besser läuft, aber es ist nicht Gott gegeben. Und mit dieser Unsicherheit muss man umgehen können, respektive eben auf deine Frage, wenn man die Sicherheit braucht, dann ist sicher die Selbstständigkeit nicht. Und was natürlich auch zentral ist, man muss eine Dienstleistung oder ein Produkt können anbieten, wo der Kunde will. Und das klingt einfacher, als es letztendlich ist, weil in der Theorie, wenn man den Businessplan macht, dann ist das immer so gut und so einfach, dass man ein Produkt hat oder eine Dienstleistung, die dann wirklich bei den Kunden ankommt und in einer genug grossen Menge auch beim Kunden gut ankommt. Und das ist auch etwas, wo man dann mit der Realität ziemlich hart konfrontiert wird und merkt, ja, man muss da sich den Weg suchen. Das ist auch mit dem Grund, wieso es immer wieder Unternehmen gibt, wo Konkurs gehen, oder? Weil sie einfach mit den Dienstleistungen nicht in dem Umfang oder mit ihren Produkten nicht in dem Umfang bei den Leuten ankommen. Aber jetzt sind wir sehr negativ quasi über das geht. Also ich würde jedem oder jeder empfehlen, das zu wagen, weil wie gesagt, ich finde es eine super Erfahrung. Und das Schlimmste, Gänsefüßchen, was einem passieren kann, ist, dass man scheitert. Aber eben, ich finde, gerade in der Schweiz müssen wir uns auch ein bisschen sagen, hey, unternehmerisch scheitern ist kein Verbrechen, sondern es kann jedem passieren, wo das Risiko eingeht. Das ist nichts Schlimmes, sondern man erfährt sehr viel und soll es nochmal versuchen oder anderweitig sich beruflich betätigen. Also von dort, wie gesagt, ich möchte eigentlich die Leute, ja, die, wo mit dieser Unsicherheit können umgehen, eher ermutigen, den Weg zu gehen. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen einen kulturellen Shift anbringen in der Schweiz, wo man sagt, hey, ja, also ein bisschen in den USA sagt man ja, dass das dort näher verbreitet ist. Oder? Und ich finde, das wünsche mir manchmal ein bisschen, dass das mehr in der Schweiz auch noch ein bisschen Fuss fasst. Ja.
Was hast du denn von der Persönlichkeitsentwicklung selber, wie hast du dich entwickelt jetzt in dieser Selbstständigkeit? Was hast du da mitgenommen oder kannst du das überhaupt so sagen?
Das ist gar noch ein bisschen schwierig. Also meine, gut, ich würde jetzt mal sagen, ich bin schon vorher natürlich sehr selbstständig unterwegs vom Arbeiten her. Aber das ist natürlich jetzt noch gefestigt worden. Und was ich schon sehr, das vorher schon mal gesagt, was ich sehr schätze, ist wirklich die volle Verantwortung zu haben und aber auch alles können selber gestalten. Also vom Auftritt her, vom Pricing, mit wem ich wie will zusammenarbeiten für die Dienstleistung, die er anbietet. So, das kann ich alles selber gestalten. Natürlich habe ich gegenüber einen Markt, einen Kunden, die das auch gut finden. Oder? Das, insofern ist man nicht völlig frei, aber letztendlich sind es meine eigenen Entscheidungen. Und das finde ich, das schätze ich extrem und ja, genieße es auch. Also die Freiheit, die wirklich können selber zu entscheiden. Aber natürlich eben die Verantwortung natürlich dem voll zu tragen, das ist klar. Also wenn etwas nicht gut läuft, dann, wenn ich einen Auftrag nicht überkomme, dann spüre ich das natürlich dann sofort. Ja. Das ist klar. Aber das gehört dazu. Und auf der anderen Seite ist es natürlich umso schöner, wenn man eben auch Erfolg hat, wenn man ein nächstes neues Mandat kann an Land ziehen, wenn ein Kunde zufrieden ist, wenn man die Rechnung zahlt, überkommt, gerade am Anfang ist das ein grosses Highlight gewesen. Das ist extrem befriedigend.
Also die Freiheit, die Eigenverantwortung und dann die schönen Hochs, aber dann eben auch die Resilienz, wenn man dann mal ein Tief hat, dass man
natürlich mit dem, aber ehrlich gesagt, auch wenn man angestellt ist oder auch in anderen, jetzt ausserhalb vom Beruf, hat man ja das, also nicht immer alles rund läuft, insbesondere wenn man ambitioniert ist, dann wird man ja ein bisschen Neues ausprobieren oder Neues wagen und dann muss man auch können mit Fehlern oder Rückschlägen oder Problemen muss man können umgehen.
Du betreust ja nationale und internationale Firmen im Bereich Reputationsrisiko, Sicherheitsmanagement. Mich würde mal interessieren, wie hoch ist das Reputationsrisiko von Firmenmanagern oder Unternehmern? Ja. Du hast ja jetzt beide Perspektiven, auch aus der Politik und auch aus der Industrie, aus der Wirtschaft. Vielleicht könntest du da noch ein paar Punkte nennen.
Ja, also wenn man es vergleicht jetzt mit dem Reputationsrisiko, wo ein Politiker hat im Vergleich zu dem von einem Unternehmer oder von einem Unternehmen, dann ist, würde ich mal sagen, das ist vor allem der grosse Unterschied ist, dass der Politiker eher bewusst ist, dass er ein Reputationsrisiko hat, weil er sich bewusst ist, dass er voll in der Öffentlichkeit steht und ständig mit Medienkontakt hat. Das ist das wahrscheinlich eher bewusst. Aber letztendlich haben alle Unternehmen und auch alle Führungspersönlichkeiten in diesen Unternehmen haben ein Reputationsrisiko. Natürlich sind die unterschiedlich gross und die Ursachen sind unterschiedlich. Oder? Aber ab dem Moment, wo ein Unternehmen tätig wird, geht das Risiko ein und dort sind immer auch Reputationsrisiken damit verbunden. Also ich bringe ein Beispiel. Wenn ein Unternehmen muss Leute entlassen muss, dann, wenn sie das schlecht machen, dann haben sie schlechte Presse über und werden von ihren Stakeholders, also sagen das Zulieferer oder wichtige Kunden oder auch von ihren Mitarbeitern natürlich schlecht angeschaut und haben ein schlechtes Image und haben somit ein zusätzliches Problem und zusätzliche Kosten letztendlich auch. Oder? Und wie gesagt, das ist, jedes Unternehmen geht Risiken ein und entsprechend hat auch jedes Unternehmen größere oder kleinere Reputationsrisiken. Und darum ist es wichtig, dass man sich A, dem bewusst ist und B, dass man mit denen Risiken auch versucht umzugehen. Dass man sich diesen Risiken bewusst ist und gerade im Bereich der Kommunikation auch entsprechend Massnahmen ergreift, dass es nicht zu einer Eskalation kommt. Weil es gibt Untersuchungen, die das aufzeigen, dass ein Unternehmen, das eine schlechte Reputation hat, automatisch, also nicht automatisch, aber als direkte Folge davon, eine schlechte Börsenbewertung hat. Und das sagt ja nichts anderes, als dass die Leute dem Unternehmen nicht mehr zutrauen, dass es gleich gut wirtschaftet wie vorher. Also dort hat es einen direkten Zusammenhang. Und ist ja klar, also wir wollen als Konsument, wenn wir Produkte oder Dienstleistungen kaufen von einem Unternehmen, das ein gutes Image hat, wo wir darauf vertrauen, dass das gut ist. Wir wollen als Arbeitnehmer wollen wir in einem Unternehmen arbeiten, das auch ein gutes Image hat. Wir wollen nicht zu einem Unternehmen gehen, das einen schlechten Ruf hat. Oder wenn wir das machen, dann wollen wir entsprechend einen höheren Lohn haben. Und auch als Zulieferer, gerade in der heutigen Zeit, wo man eben mit der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion, da kann man auch als Zulieferer, kann es einem nicht egal sein, mit wem das man zu tun hat. Also darum ist, wie gesagt, ist Reputation von einem Unternehmen und auch von einer Führungspersönlichkeit ist extrem wichtig. Ich glaube, es wird immer wieder unterschätzt, aber letztendlich ist es extrem wichtig, um eben auch erfolgreich können zu sein.
Wir haben ja auch ein paar konkrete Fälle in der jüngsten Vergangenheit gehabt. Also ich möchte da jetzt einmal von der Neuen Zürcher Zeitung zum Beispiel den mal nennen. Gibt es da Möglichkeiten von Unternehmen, wie sie Präventivmaßnahmen ergreifen können, dass so etwas zum Beispiel nicht passiert? Wir hatten ja auch den Fall von der UBS, von der CS natürlich auch. Das waren ja auch sehr jüngste Beispiele. Vielleicht kannst du dazu was sagen?
Ja, also ohne jetzt auf die konkreten Fälle einzugehen, ich würde mich da jetzt irgendwie über Unternehmen, die ich auch nicht irgendwie beratend unterstütze oder so, und ohne voll reinzusehen, jetzt da quasi in aller Öffentlichkeit sagen, was sie gut oder schlecht gemacht haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, oder? Man muss eben, wie ich es auch vorher gesagt habe, man muss sich mal bewusst sein, was man für Risiken hat. Und wenn ich zum Beispiel, wenn die Qualität von meinem Produkt extrem wichtig ist, einen strategischen Wert hat, dass ich auf dem Markt bestehe, dann muss ich natürlich die Qualität, also wie die Qualität standkommt von dem Produkt, muss ich schützen oder sicherstellen mit Prozessen und so weiter. Also ich muss mich bewusst sein, dass wenn die Qualität nicht mehr so gegeben ist, wenn ich das eigentlich wünsche oder respektive meine Kunden das erwartet, dass ich dann ein Risiko eingehe und entsprechend muss ich mal intern von den ganzen Prozessen, von der Schulung her, von der Maschine, die ich je nachdem brauche oder so, muss ich sicherstellen, dass die Qualität einen hohen Standard hat und auch beibehalten. Und zum anderen aber muss ich auch, es gibt ja immer letztendlich irgendein Restrisiko, selbst wenn ich sehr viel vorbereite und die Risiken minimiere, gibt es immer ein Restrisiko, dass am Schluss vielleicht dann gleich bei dem Beispiel bleiben, dass ein schlechtes Produkt letztendlich verkauft wird. Und dann, auf so einen Fall kann ich mich aber auch vorbereiten. Also ich kann dann auch kommunikativ zum Beispiel schon etwas auf der Hinterhand haben, wenn das passiert, mir überlegen, wer ich wie muss abholen. Und was zum Beispiel ganz wichtig ist, dass eben, wenn jetzt so etwas passiert, dass man nicht anfängt zu lügen und abstreiten, sondern dass man ansteht und sagt, ja, da ist ein Problem, wir haben ein Problem mit dem Produkt, selbstverständlich gehen wir dem sofort nach, prüfen, wo das der Fehler passiert ist, wie wir das können verbessern können und kommen dem Kunden, wo das betrifft, auch entsprechend entgegen. Also so Sachen kann man auch vorbereiten. Das hat auch etwas mit der Unternehmenskultur zu tun, ob man das wirklich pflegt oder nicht. Wenn ich so dann nachher in einem Fall von einer Krise nach draussen auftritt, dann kann ich ganz viel vom Schaden, der entstanden ist, kann ich bereits wieder auffangen. Und schlimm ist eben, wenn ich dann nichts mache oder anfange das Ganze abstreiten, so tue, wie wenn nichts wäre, oder am Schluss einem Kunden die Schuld gebe. Und das ist einfach, ja, du lachst jetzt, aber das passiert natürlich immer wieder, oder? Das ist teilweise auch als Konsument schon erlebt, oder? Und das bleibt aber am Schluss beim Unternehmen dann negativ haften, oder? Und wie gesagt, das kann man vorbereiten. Wichtig ist aber, dass Führungsspitze, oder ein Verwaltungsrat, eine Geschäftsleitung eben wirklich auch sich diesen Risiken annimmt. Oder? Und häufig wird Risikomanagement und Krisenmanagement wird gesagt, ja, das ist etwas für die operative Ebene, aber nicht für die Führungsebene. Und das finde ich völlig falsch. Oder die strategischen Risiken, die muss ein Verwaltungsrat und eine Geschäftsleitung kennen und sie müssen sich um das kümmern und sie müssen sich vorbereiten für einen Fall, wo es eben mal eskaliert. Und das kann so schnell passieren, da hat man irgendeinen Vorfall bei den Mitarbeitern, irgendwie sexuelle Belästigung oder irgendetwas. Und wenn dann so ein Unternehmen schlecht reagiert, dann geht es dann wirklich, dann eskaliert es. Also dann ist es in den Medien und das Unternehmen hat ganz schlechte Presse. Oder?
Ja, und das kann zu Milliardenverlusten führen natürlich. Ja.
Absolut.
Ja, angesprochen.
Ja, absolut. Also da müssen wir uns nicht vormachen. Oder? Das ist natürlich nicht in jedem Fall, oder? Aber wenn das schlecht gehandhabt wird, Insbesondere wenn es dann mehrmals hintereinander irgendwie Sachen gibt, wo man negativ in der Presse, oder manchmal muss es nicht einmal in die Presse gehen, es reicht schon, wenn es im eigenen Umfeld, oder bei der Belegschaft, bei den Kunden und so, wenn das dort bekannt wird, rauchbar wird und immer wieder eben so negative Erlebnisse gemacht werden, dann reicht das schon, dass man eben nachher schleichend, je nachdem, oder man findet die guten Leute nicht mehr, die müssen bei einem arbeiten, man findet nicht mehr den Kunden, der einem zu einem guten Preis seine Produkte oder Dienstleistung annimmt, das ist das Ergebnis davon.
Das heißt, eine offene, transparente Kommunikation ist wichtig und auch die Einbindung der Geschäftsleitung und Verwaltungsrat die Prozesse, in die Risk-Management-Prozesse.
Absolut, ja. Also ich glaube, das ist, es gibt ja den Volksmund, der sagt, Schweigen ist Silber.
Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Ja.
Und genau. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ja. Und meines Erachtens, gerade in der Krisenkommunikation muss es gerade umgekehrt sein. Oder? Weil man muss proaktiv rausgehen, muss erzählen, aus Sicht vom Unternehmen, was die Sache ist. Zum einen, man könnte so Sachen unter dem Deckel behalten oder eben am Schluss sogar noch darüber irgendwie ein Märchen erzählen. Das funktioniert nicht. Früher oder später fliegt einem das um die Ohren. Wenn man aktiv kommuniziert, dann kann man den Fall so beschreiben, wie er aus Sicht des Unternehmens auch wirklich ist. Man kann Tonalität setzen und man kann eben Gerüchte vorbeugen, die dann sofort natürlich die Runde machen. Das führt auch zu Unsicherheit im Unternehmen. Oder? Wenn man aber aktiv gegen aussen kommuniziert, dann schafft das Sicherheit, obwohl man in einer schwierigen Situation ist, weil alle merken, sei es innerhalb des Unternehmens oder außerhalb des Unternehmens, dass die Führungsriege, der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung die Sache in der Hand hat und eben auch, das spürt man ja, ob man offen, transparent kommuniziert oder nicht, das merkt man. Und das schafft sofort in einer unsicheren Situation sofort Sicherheit und Vertrauen, das ist enorm wichtig.
Also gerade bei Mitarbeitern oder auch externen Kunden, Partnern, Stakeholdern, die alle involviert sind.
Genau, ja. Genau. Also das ist extrem wichtig und ich merke aber auch, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass man sich dann scheut, das zu machen. Man hat dann das Gefühl, man dürfe nicht oder man erzähle zu viel oder man muss noch ein bisschen zuwarten oder man könnte den Kunden verschrecken oder so. Aber sind wir ehrlich, niemand erwartet, dass die Welt perfekt ist und dass es nicht Risiken gibt und dass nicht Fehler gemacht werden. Oder jeder macht im Alltag Fehler oder hat einmal etwas Falsches gemacht, was auch immer. Und wenn man da nicht um den heißen Brei herumredet, sondern das zugibt. Oder? Natürlich, wenn's völlig unverhältnismäßig ist, was gemacht ist, dann ist es heikel. Aber auch dann muss zu dem stehen und das offen kommunizieren und eben proaktiv als Erster und nicht zuwarten, bis irgendwie Gerüchte herumgehen. Das ist viel, viel schlimmer. Und es gibt gute Beispiele, wo das machen. Also ich kenne so Unternehmen, die haben auf der Homepage unter News einen eigenen Reiter eine eigene Kategorie für Sachen, die nicht gut laufen. Und sie tun dort Sachen, die im Unternehmen oder kritische Rückmeldungen von Kunden, so tun sie dort proaktiv abhandeln. Und so wie ich das mitbekomme, fahren sie mit dem extrem gut, weil sie Probleme, die entstehen oder Fehler, die entstehen, die überall bei allen können passieren, holen sie proaktiv ab und können so deeskalieren, ohne dass es eben irgendwo dann aufbrodelt und man dann sagt, ja, das Unternehmen das schafft schlecht oder versteckt etwas oder so. Ja.
Denkst du, es hat sich ein anderes Risikobewusstsein entwickelt bei den Unternehmen? Das heißt, hat sich das verändert in den letzten Jahren, dass die Unternehmen da ein größeres Bewusstsein für Risiko entwickelt haben? Oder würdest du sagen, sie reagieren eher, als dass sie proaktiv agieren?
Also wissenschaftlich kann ich jetzt nicht sagen, was da letztes Jahr passiert ist. Für das bin ich ja zu wenig lang schon auf dem Markt unterwegs, als dass ich jetzt könnte sagen, ja, das hat die letzten 10 Jahre irgendwie sich so und so entwickelt. Aber was ich auch feststelle, ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen sich noch nicht bewusst sind, eben was sie für Risiken haben. Also die ganz Grossen, die immer wieder in den Medien sind, die sind sich dessen bewusst, weil sie quasi ständig auch mit dem zu tun haben. Aber die anderen, die sind sich häufig dem nicht bewusst. Und eben gerade wenn es mal in schwierige Situationen kommt, auch wenn es zum Beispiel mit Leuten entlassen oder so, dann stehen sie sofort da, wie sie jetzt sollen kommunizieren, respektive sie schwanken dann auf die Seite, dass sie sagen, wir kommunizieren am besten gar nichts. Dann können wir nichts falsch machen. Und das ist eben noch ein viel grösseres Risiko, das sie eingehen, weil eben dann gehen Gerüchte um und am Schluss geht es dann gleich an die Presse und sagst du, was machen die eigentlich da? Und es wird am Schluss auch viel schlimmer dargestellt, als es wahrscheinlich effektiv ist. Oder das ist ja das Problem, wenn man nicht proaktiv kommuniziert. Für dort, nein, ich glaube, es wird wahrscheinlich auch unterschätzt, was heute die sozialen Medien auch ausrichten können, oder? Das ist, heute ist jeder Mitarbeiter hat in dem Sinne sofort Zugang, um etwas über das Unternehmen gegen aussen zu kommunizieren, auch jeder Konsument. Ich meine, das erleben wir ja immer wieder, dass Konsumenten über Plattformen, was auch immer, ein Unternehmen, also sich beschweren über ein Unternehmen, und mit dem muss man heute können umgehen, und man kann sich nicht von dem verstecken. Und darum glaube ich, und das wird aber, wie gesagt, das wird von vielen Unternehmen unterschätzt. Und Medien, die klassischen Medien, oder, die sind ja auch auf diesen Plattformen. Die sehen sofort, wenn irgendwo ein Mitarbeiter sich beschwert, und greifen das auf und machen logischerweise dann, sofort eine Geschichte raus. Und darum ist es wichtig, dass man eben aus Sicht vom Unternehmen, dass man proaktiv dran ist und das ernst nimmt.
Also proaktives Kommunizieren. Weil ja nicht zuletzt auch jeder Mitarbeiter ein potenzieller Influencer auf Social Media sein kann.
Ne? Absolut, und zwar im Positiven wie im Negativen. Oder? Also jetzt haben wir sehr viele quasi über das Negative, oder über die Risiken und die Eskalation gehört. Aber wenn ich das proaktiv mache und eben die Reputation von meinem Unternehmen auch versuche zu stärken und aufzubauen, dann bin ich ständig mit meinen Mitarbeitern am Kommunizieren und nutze die wiederum als Verstärker von meiner Botschaft oder wie gut es im Unternehmen geht, dass man gute Arbeit macht und so. Also man kann das durchaus nutzen, und meine Sachen sollte man es eben auch nutzen. Oder?
Ja, absolut. Hans-Jakob, mich würde nochmal interessieren, wie gehst du persönlich mit Risiken um? Hast du da ein Risikomanagement für dich?
Also gut, für das Unternehmen haben das natürlich gemacht. Ich kann ja nicht etwas predigen und selber das nicht machen. Dort habe ich natürlich schon auch, also ja, schaue ich immer wieder mal an, wo bin ich exponiert und wie kann ich mit dem umgehen. Ich habe zwei kleine Kinder dort. Ja. Jetzt auch im Privaten gibt es ab und zu mal eine Eskalation, wenn man so will, oder eine kleine Krise. Nein, Spass beiseite. Ja, natürlich habe ich auch ich in dem Sinne eben mit Risiken und Krise konfrontiert oder hat zumindest das Potenzial oder das Gefahr von dem besteht. Das ist ja auch das Wichtige, dass sich schlussendlich jeder sich bewusst ist, dass eben das um ist. Insbesondere wenn man unternehmerisch tätig ist, dann geht man Risiken ein, sonst kann man nicht unternehmerisch tätig sein. Also es geht nicht darum, quasi die Risiken auszublenden, sondern es geht darum, sich dessen bewusst zu sein. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich an mir persönlich als Grundsatz habe, dass ich sage, Herausforderungen, Risiken, Gefahren und so, die kann man nicht ausblenden, die kann man nicht verstecken, die sind rum, also entsprechend muss man sie aktiv angehen. Das ist so einer von den Grundsätzen, die ich versuche zu leben und eben an meinen Kunden mitzugeben, dass man die nicht unter den Teppich kehrt, sondern im Gegenteil aktiv angeht. Und das andere ist, gerade auch, wenn ich selber eine schwierige Situation habe, das habe ich insbesondere gemacht, als ich noch Parteipräsident war, ich suche natürlich dann den Rat von Dritten. Weil wenn man selber in einer schwierigen Situation ist, dann ist man unter Stress, unter Druck. Man hat vielleicht eine einseitige Sichtweise auf etwas, und dann hilft es einfach, wenn man jemanden hat, wo gewisse Ruhe von außen hineinbringt, eine gewisse neutrale Sicht vielleicht auch. Und es reicht, wenn so eine Person einem sagt, was du vorhast, was du willst machen, das ist alles gut. Das gibt ja einen schon die Sicherheit. Und darum eben die Unterstützung von Dritten holen, tue ich selber für mich pflegen oder handhaben, und bin mit dem extrem gut gefahren. Und ich glaube, das ist auch, darum versuche ich auch die Dienstleistung Dritten anzubieten, weil ich glaube, es ist einfach gerade in einer schwierigen Situation ist das Gold wert. Oder wenn man jemanden hat, der von außen kommt, mit einem grossen Erfahrungsschatz, wo eben die Ruhe kann reinbringen kann, aber auch die nötige Geschwindigkeit, um nachher jemandem zu helfen, wo eben in einer Krise steckt.
Also das aktive Angehen von den Risiken, nicht mit Scheuklappen oder den Kopf unter den Teppich oder den Sand stecken und dann den Rat von Dritten suchen oder einen Mentor suchen, der ihn da unterstützen kann. Ja.
Absolut, genau. Am Schluss ist klar, oder? Jede Führungsperson muss mit schwierigen Situationen, mit Krisen selber umgehen. Also es geht nicht darum, dass einem jemand quasi dann das alles abnimmt, sondern man muss selber anstehen, das ist wichtig. Auch von der Aussenwahrnehmung her, die Arbeit kann man nicht abnehmen. Aber was man kann als Dritten unterstützen, ist eben gewisse Ruhe einbringen, Sicherheit schaffen, indem man mal Drittmeinungen einbringt, etwas spiegelt und natürlich Tipps und Tricks geben.
Hans-Jakob Bösch, vielen Dank für diese wertvollen Einblicke. Das Interview hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
Vielen Dank, sehr spannend gewesen. Danke dir. Ciao, Jakob.